Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elektropastor trifft. Heute Nissan Arikan. Mein Name ist Christoph Matsch-Grunau, ich bin Digitalpfarrer im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land. Nissan ist Schauspielerin und Produzentin in Hamburg, eine prägende Kraft hinter dem Antikino und dem Miskatonic-Theater. Und ich treffe sie hier in Hamburg-Harburg in ihrem Studio. Hier in diesem Podcast, da geht es um das, was unter der Arbeit liegt, die man so normalerweise von außen sehen kann. Und darum steigen wir auch heute mit der Frage ein, die ich allen Gästen am Anfang stelle. Nissan, warum tust du, was du tust? Denn du hast früh angefangen. Du hast schon im Kinderzimmertheater gespielt. Du bist Schauspielerin, Produzentin, Ausstatterin, Organisatorin, Theatermacherin und nicht zuletzt Weltenbauerin. Und vieles davon machst du im Horrorgenre. Warum?
Also wie du schon erwähnt hast, habe ich damit angefangen, als ich, keine Ahnung, 6, 7 oder so war. Vielleicht sogar vorher, nur meine Erinnerungen fangen so erst so an mit 6, 7. Und ich hab nie gedacht, ja, jetzt muss ich mal was Richtiges lernen. Ich habe immer gedacht, das ist, was ich mache und das ist, was ich machen muss. Und ich habe das immer angestrebt und ich habe mit 17 oder so, also mit 16 habe ich angefangen, an Schauspielschulen vorzusprechen. Mit 17 habe ich angefangen, Schauspiel zu studieren und von da an habe ich angefangen, Castings, also Vorsprechen und all diese Sachen. Und dann haben Sachen geklappt und viele Sachen haben nicht geklappt. Und dann war ich halt irgendwie drin, dass ich davon teilweise leben konnte. Und dann mittlerweile bin ich halt auch, finde ich, so alt, dass ich gar nicht, also einmal, ich hatte tatsächlich einmal in meinem Leben, wo ich überlegt habe, ich will aufhören, und das war der Brand. Aber ansonsten habe ich sehr viel gestruggelt als Freiberuflerin und als Künstlerin. Aber ich habe nie gedacht, ich sollte mal was Normales machen. Und warum Horror? Ja, das haben mein Partner und ich haben uns das irgendwann irgendwie ausgedacht. Wir haben, also unabhängig davon, dass wir als Freiberufler viel gearbeitet haben, hatten wir Bock, eigene Sachen zu machen, weil man da einfach mehr Kontrolle hat. Weil, also gerade als Schauspielerin ist es so, dass du für Rollen besetzt wirst, auf die du vielleicht nicht mal so groß Lust hast, oder muss nicht mal sowas Negatives sein, die dich vielleicht nicht so catchen. Und oder die Vision von jemand anderem bedienen. Und wir hatten da beide so diesen ähnlichen Struggle und haben, also bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, haben wir uns dadurch so ein bisschen verbunden, dass wir angefangen haben, zusammen eigene Projekte zu machen, so ganz Indie. Und das ist irgendwann gewachsen. Wir haben Filme gemacht, wir haben Theater gemacht und wir haben gemerkt, Horror kommt richtig gut an, weil das hier in Deutschland ziemlich special ist und selten gemacht wird. Und dann haben wir uns da drin spezialisiert. Und ja, genau, weil das halt gut ankam. Also es hat uns ja interessiert. Wir sagen immer, Talent ist Interesse. Wir hatten ja nicht einfach so Horror gemacht ohne Grund. Es hat uns natürlich interessiert, aber wir haben plötzlich, unser Publikum ist dadurch so gewachsen. Wir haben auch gelernt, dass wir das gut können und dass die Leute, die Horror nach Horror suchen, das mögen, was wir machen. Und da drin sind wir halt, sage ich mal, hoffentlich immer besser geworden und haben uns immer mehr darauf spezialisiert.
Ich finde, Talent ist Interesse, das ist ein total spannender Punkt. Und ich finde es ja total spannend, das so zu verbinden, also so tief reinzugehen und dann dahinter zu stehen und daraus immer wieder Kraft zu schöpfen.
Es ist für mich gar nicht so besonders. Ich bin so aufgewachsen. Also meine Mutter ist Übersetzerin und mein Vater war Grafikdesigner. Also ich bin mit freiberuflichen Eltern aufgewachsen, die auch kreativ gearbeitet haben. Und ich habe zum Beispiel das ist eigentlich ganz lustig, dass ich mich dann sehr für Medien interessiert habe und sprachlich irgendwie, ist also fast ein Mix von den beiden, so meine Stärke oder meine Interessen. Und ich bin nicht so aufgewachsen mit so Eltern, die so einen normalen Job haben oder die, keine Ahnung, von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr arbeiten und dann es war immer was anderes. Es war auch finanziell. Manchmal ging es uns richtig gut, manchmal ging es uns gar nicht gut. Die haben sich, also die waren zwar getrennt, aber die haben sich auch gegenseitig unterstützt. Und manchmal war es so, dass beide total pleite waren. Ich habe auch erlebt in der 2000er-Krise, mein Vater war sehr erfolgreich früher in der Türkei. Also der war so das Jungfernmatt in der Türkei. Der hat wirklich in einer heftigen Werbefirma gearbeitet. Und durch die finanzielle Krise ist er komplett untergegangen. Und das habe ich auch alles erlebt. Aber es war nicht so, dass sie dann aufgehört haben und gedacht haben. Also ich glaube, meine Eltern haben mir das vorgelebt, dass das schon funktioniert. Also man muss gucken, was sind so deine Prioritäten. Kannst du damit leben, dass du dann manchmal pleite bist? Kannst du damit leben, dass du nicht weißt, was morgen ist? Und ich kann das total absolut verstehen, wenn man nicht so leben kann. Aber für mich war es gar nicht so was Fremdes. Für mich war es, und also die Kraft kommt von daher, dass ich weiß, dass das schon geht.
Wenn ihr jetzt so auf die letzten Jahre zurückschaust, da habt ihr ja wirklich auch verschiedene Formate auch ausprobiert hier in Harburg. Wo würdest du sagen, was ist gleich geblieben in der Zeit?
Also was gleich geblieben ist, ist glaube ich unser Drive. Wie gesagt, das war wegen einer Katastrophe fast kurz weg. Aber wir waren in der Buxtehuder Straße, als wir das Theater neu eröffnet hatten, haben wir echt einen kleinen Erfolg erlebt, was auch, glaube ich, damit zu tun hatte, dass wir, also wir hatten in Harburg uns schon ein bisschen bekannt gemacht, aber wir hatten kurz davor die zweite Staffel von Korridore rausgebracht und dadurch haben uns irgendwie, also die zweite Staffel war gefühlt erfolgreicher oder ich habe die Reaktion viel doller mitgekriegt nach der zweiten Staffel als nach der ersten. Und dadurch, dass wir zeitgleich diese zweite ARD-Hörspielserie, die zweite Staffel von der ARD-Hörspielserie rausgebracht hatten und ein Theater eröffnet haben, sind die Menschen, die Korridore gehört haben, also du ja auch zum Beispiel, aber viele, einfach zu uns ins Theater gekommen, weil sie da genau zu dem Zeitpunkt uns gegoogelt haben oder so und gesehen haben, die haben ja auch ein Theater, da schaue ich mal rein. Und das war einfach ein sehr guter Zeitpunkt, war gar nicht so geplant, das war Glück. Und das war richtig, richtig, richtig cool und da haben wir auch zum ersten Mal erlebt, wie das so richtig gewachsen ist, unsere jahrelange Arbeit, dass man da plötzlich so Ergebnisse kriegt, weil die Ergebnisse, die wir oder die Reaktion, die wir sonst immer hatten, sehr klein waren. Also es gab mal schöne Theatervorstellungen oder Filmabende, wo das sehr gut ankam, aber es waren immer so ganz wenige Leute und es ist plötzlich so gewachsen, sorry. Und dann ist das Theater ja abgebrannt und dann haben wir halt ein Jahr lang einfach nur Kacke erlebt. Aber unser Drive ist immer noch da. Also ja, das hat sich nicht verändert.
Ihr schafft ja eine ganze Welt, also auch zum Beispiel im Korridore-Hörspiel, wo dann wirklich nicht einfach nur eine Geschichte erzählt wird, sondern man kann sich da reinhängen und man fiebert mit und man versucht dieses Mysterium zu lösen und wird vielleicht manchmal auch an der Nase vorbeigeführt. Wenn Menschen so in eure Welt eintreten, in diese fiktionale Welt, was soll denn aus eurer Sicht, aus deiner Sicht mit diesen Menschen dort passieren, wenn sie in diese Welt eintreten?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich gerade, wenn ich eine Rolle spiele, dass die Rollen manchmal basiert sind auf Menschen aus meinem Umfeld oder aus dem Alltag. Also es ist schon so, dass dieser Kontakt mit Menschen durch das Theater bereichernd ist, auch sowohl für Geschichten schreiben als auch für Rollenspielen. Das ist aber immer so ganz subtil, würde ich sagen. Also zum Beispiel die Rolle Alina bei Flüsterer im Dunkeln, die ist tatsächlich ein bisschen gelegt auf, können wir auch jetzt hier so sagen, ich weiß nicht, ob sie das gemerkt hat, aber auf Anna, unsere Kostümbildnerin Anna. Also jetzt nicht dieser Migrationshintergrund, aber wir haben das irgendwann beim Probeprozess so gesagt, okay, das ist ein bisschen Anna. Und was lustig ist, Anna hat das nie gemerkt oder hat nie was dazu gesagt und sie hat das Stück auch ein paar Mal gesehen, glaube ich. Aber eine gute Freundin von ihr, die da war, um sich das Stück anzugucken, war so, sag mal, du hast doch ein bisschen Anna gespielt, kann das sein? Und das fand ich so lustig. Und es ist nicht mal so, dass die 100% irgendwie Anna ist. Da ist noch so viel, da ist auch sehr viel von mir mit drin und alles. Und so viele Menschen und so viele verschiedene Geschichten. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwie uns einen Mensch angucken und denken, okay, der ist jetzt in unserer Geschichte, sondern es ist wirklich so alles so ein bisschen verteilt. Aber irgendwie war sie für uns Anna. Und ja, das fand ich spannend, dass das eine Freundin von ihr auch halt sofort so gesehen hat. Und ja, es ist auf jeden Fall so, dass wenn wir interessante Menschen kennenlernen, ob und es müssen auch nicht nur Menschen sein, einfach Erlebnisse haben. Gerade Korridore zum Beispiel, da gibt es eine Folge, da gibt es sogar zwei Reisefolgen, eine Vietnam-Folge und eine Folge in der Wüste, diese Archäologie-Folge. Und diese beiden Folgen sind auf jeden Fall basiert auf zwei Reisen, die Lars auch privat gemacht hat. Und es ist, glaube ich, sowohl zum Schreiben als auch einfach Geschichten kreieren super wichtig, die ganze Zeit Menschen kennenzulernen, Sachen zu erleben. Deswegen war uns das, also sowas wie zum Beispiel, dass wir jetzt nach London gereist sind, solche Sachen sind uns auch immer sehr wichtig, dass sonst wissen wir nicht mehr, was wir erzählen sollen, wenn wir gar nichts mehr erleben und uns einfach in unserem Zimmer einsperren.
Ja, London ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Magst du uns vielleicht so ein bisschen mit reinnehmen, was euch da so angezündet hat?
Als Lars und ich angefangen haben, Theater zu machen, waren wir irgendwann mal kurz danach in London im Urlaub. Und dann sind wir ins Theater gegangen. Off-Off-Sachen und Independent-Horror-Theater, das gibt's da total, also als einzelne Stücke. Und wir haben uns das alles angeguckt und wir waren sehr inspiriert. Und wir haben uns auch zum Beispiel im Globe Theater ein Shakespeare-Stück angeguckt und sowas. Und wir waren super inspiriert und waren sowohl als Konsumenten richtig begeistert. Also habe ich nicht immer und überall das Theater mich so packt, muss ich leider sagen. Aber in London waren wir wirklich blown away. Und wir haben angefangen, wir waren dann ein paar Mal in London danach. Wir haben angefangen, da wirklich, also nach zum Beispiel Moritz und Maren machen das auch, die reisen auch nach London, einfach nur um Theater zu gucken. Anna und Amina machen das auch, Freunde von uns. Wir haben angefangen, nach London zu reisen, einfach nur fürs Theater und dann nach Hause zu kommen und inspiriert zu sein. Und die Stücke, die wir dann gemacht haben, die waren alle total von den London-Inszenierungen inspiriert. Also Pigment Supermodel zum Beispiel, die allererste Version damals im Antikino, da haben wir so viele Sachen aus London geklaut. Und deswegen die Einladung nach London war für uns so eine Ehre, dass wir dann mit Menschen aus der Theaterszene, die wir so inspirierend finden, connecten können, dass wir deren Stücke dann auch gucken können und dass wir denen dann unser Stück oder unsere Stücke zeigen können. Und da das letztes Jahr nicht geklappt hat, waren wir richtig heartbroken. Und auch, dass wir das Festival so spontan dann absagen mussten. Also ja, wir haben das ja so ein bisschen in unserer Podcast-Folge erzählt, die Gründe. Aber wir wollten uns eigentlich auch nicht so mit denen verscherzen, weil die haben sich zwar nicht so supportive verhalten, aber das ist ein sehr großes Festival und zum Beispiel bei dem Festival können wir uns auch nie wieder bewerben. Und das ist alles sehr ärgerlich. Aber eine Festivalveranstalterin, die das Lovecraft Festival London seit 10 Jahren oder so veranstaltet, also ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, aber schon recht lang, hat von uns gehört über das andere Festival und hat uns gefragt, ob wir nicht dann auf ihrem Festival dabei sein wollen. Und das war für uns eine zweite Chance, die wir unbedingt dann nutzen mussten. Und dann waren wir da, also es war ganz andere Umstände. Wir waren Anfang des Jahres total pleite und haben dann bei der Festivalveranstalterin geschlafen und alles. Und sie hat irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden weiter vom Theater gelebt und Es war ein Struggle. Es war auch so, dass wir irgendwann wirklich dachten, ey, wir sind nicht mehr Anfang 20, warum tun wir uns das an? Wir sind mit voller Freude hin, aber es war nicht so wie beim, also es war nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir richtig Bock und waren total, London. Und dadurch, dass das so geplatzt ist und wir das als so eine zweite Chance gesehen haben, dass wir nutzen müssen, aber so die Freude und diese naive Excitement war nicht da. Und wir waren wirklich beide so eigentlich, warum sind wir hier? Warum tun wir uns das an? Das ist irgendwie gerade alles so anstrengend. Unser Kind ist zu Hause in Hamburg und was machen wir? Und wir waren dann so negativ, weil wir, glaube ich, irgendwie auch Angst hatten, dass das schon wieder nicht gut laufen wird oder was auch immer, dass es diesmal nicht gut ankommen wird, weil wir auch sehr nervös waren, weil wir das auf Englisch gespielt haben und wir sehr viel von diesen Menschen da halten. Aber es war ein Traum. Also wir haben es gespielt und es kam super gut an. Es war schon direkt nach der ersten Szene, nach paar Sätzen, die ich da gemacht habe in der lustigen Rolle. Alle haben gelacht, der Raum war voll, das Publikum war total begeistert, Leute sind danach zu uns gekommen und das war dafür, und dann haben wir gesagt, dafür machen wir es. Und das ist, da kann ich auch deine erste Frage antworten. Immer wenn es schwer und hart ist, gibt es einen Abend, wo wir so ein krasses Gefühl erleben an Magie, dass wir live auf der Bühne mit Menschen connecten, wenn die Leute lachen oder weinen oder darauf reagieren, wenn sie danach später zu uns kommen und sagen, wie krass sie das fanden, dafür machen wir es und dafür tun wir uns das immer wieder an.
Für My Best Friend's Exorcism, da habt ihr ja wirklich mit feinster, minutiösen Arbeit diese 80er Jahre wieder auferleben lassen. Ich weiß noch, ihr habt erzählt, dass ihr dann irgendwie die Bravos von damals gesucht habt und eine lange Odyssee für so eine Mickey-Maus-Telefon gehabt habt. Was geht dir da so durch den Kopf, wenn du das alles so zusammennimmst?
Also ich mache das super gerne. Das hat damit angefangen eigentlich, dass wir aus finanziellen Gründen, weil wir halt ein super unabhängiges, gemeinnütziges Verein sind und wir machen alles auch selber, weil wir oft nicht in der Lage sind, Leute dafür einzustellen und zu bezahlen. Aber gerade dieses Bühnenbild-Ding, das mache ich auch wirklich gerne. Und ich bin auch auf das Bühnenbild von My Best Friend's Exorcism sehr stolz. Da habe ich auch wirklich sehr detailliert dran gesessen. Und das mit der Mickey-Maus-Telefon, das wird in dem Buch irgendwie mehrmals erwähnt. Es gibt sogar eine Kindle-Version von dem Buch, wo die verschiedene Fotos drin haben. Und da ist dasselbe Mickey-Maus-Telefon, das wir tatsächlich dann auch hatten in dem Stück. Ich glaube, das hat angefangen mich, also mein Interesse dafür hat angefangen, als ich, wir haben über Twin Peaks geredet jetzt auf Mike. Ich habe mal im Jahr 2005 war das, also das ist sehr lange, nee Quatsch, 2015, sorry, 10 Jahre her, habe ich in Berlin, da war irgendwie 25 Jahre Twin Peaks Jubiläum und in Berlin gab es so eine immersive Performance, wo sie in so einer Halle so eine ähnliche Stadt wie Twin Peaks nachgebaut haben. Und das waren auch so Leute wie wir, so ganz viele Künstler. Und das war interessant, das war eine Kooperation zwischen deutsche Künstler und britische aus London. Ich weiß nicht, wie die sich alle gefunden haben, aber da waren richtig viele Londoner dabei und die haben diese Stadt gebaut und dadurch, dass ich nicht aus Berlin kam, das waren einige SchauspielerInnen dabei, die nicht aus Berlin kamen, habe ich da gewohnt, also am Set quasi, als wir geprobt haben und ich habe das mitgekriegt, wie die das gebaut haben und die haben auch aus so kleinen Mitteln, genauso wie wir unsere Bühnenbilder machen, aus Paletten Wände gebaut und dann, keine Ahnung, ich kann dir mal Fotos zeigen, wenn ich die finde. Ich war so begeistert davon. Es waren so coole Leute und die haben halt einfach Twin Peaks gebaut in so einer Halle. Und wir haben monatelang geprobt und ich habe, glaube ich, also wir hatten, jemand hat zum Beispiel in Laura Palmers Zimmer geschlafen. Ich glaube, ich habe in dem Hotel geschlafen und ich habe dann auch geholfen. Das war auch so ein ehrenamtliches Projekt. Also wir haben das alle unentgeltlich gemacht, 2 Monate lang. Wir fanden das einfach alle so geil, dass wir dabei sein wollten. Und da habe ich das gelernt. Und dann habe ich angefangen, irgendwann mit Lars zusammen Indie-Filme zu machen. Und ich habe dann auch da oft die so Set-Designs und so mitgemacht und habe immer so meine Beobachtung von dieser Twin Peaks Immersive-Show reingebracht. Und als wir F60 Kamikaze gedreht haben, das ist eine Serie, die wir gemeinsam gemacht haben, Lars und ich, habe ich die Leute aus London gefragt, ob sie jemanden kennen, der uns vielleicht helfen könnte. Und dann hat einer, der die Sets da gebaut hat, uns eine, Ellie heißt sie, vermittelt, die diesen Freizeitpark und sowas hat sie alles selber gebaut. Das ist so eine kleine junge Frau und die hat diesen Freizeitpark aus F60 Kamikaze, du hast ja die Serie gesehen, gebaut und auch von Ellie habe ich wieder sehr viel gelernt. Zum Beispiel Banzais Zimmer war auf jeden Fall die Inspiration für das Bühnenbild beim Flüsterer im Dunkeln, die erste Version mit den Folie, Alu-Wände und sowas. Ja, das ist auch, ich war als Schauspielerin an Projekten dabei und ich habe irgendwie geguckt und habe gesagt, das ist ja cool, das könnte ich auch machen, weil mich das interessiert hat, also Talent ist Interesse. Und mittlerweile ist es so, wie gesagt, wir machen das alles selber aus finanziellen Gründen, aber es gibt Sachen, die ich richtig gerne mache, zum Beispiel das Bühnenbild. Solange wir bei so kleinen Kammerspielen bleiben, wenn wir mal was richtig Riesiges machen, dann traue ich mir das gar nicht zu, dass ich das alles alleine mache. Aber ja, solange wir so minimalistisch bleiben, ich finde, bei My Best Friend's Exorcism habe ich mein Schaffen auch perfektionisiert. Und ich habe total Bock auf das Eröffnungsstück, was wir hoffentlich im Oktober machen werden. Da habe ich auch jetzt schon Ideen für das Bühnenbild und alles.
Ja, ein wichtiges Element, und darüber kenne ich euch ja eigentlich auch ganz gut, ist bei euch die Community. Wie nimmst du diesen Community-Part wahr und welche Rolle spielt das sozusagen für dich in deiner Arbeit oder für dein Leben?
Ja, total bereichernd. Also ich sehe das auch gar nicht als, ich sehe das auch eher als unsere Community und nicht als Fans. Das, so eine Beziehung haben wir nicht. Ist irgendwie, und wir sind auch keine Superstars. Und ich sehe, dadurch, dass unser Theater ja schon immer sehr klein war, also im Antikino haben 30 Leute reingepasst, in der Buxtehude 50, 60 und in der Schanze hätten auch 100 Leute reinpassen können, aber die sind nicht gekommen. Also daher war es ja schon immer so recht klein und ich nenne die Menschen oder ich sehe die Menschen eher als unser so Stammgäste. So wie wenn wir eine Kneipe wären, und ich glaube, so war das halt auch tatsächlich bei den Comdu-Café. Also das war ja so eine Art Kultur-Café-Kneipe, die vor uns in der Buxtehuder Straße waren, für alle, die es nicht wissen. Und bei denen, die waren auch über zehn Jahre lang etabliert in Harburg und die hatten auch, glaube ich, ihre Stammgäste, die sie dann auch kannten. Also ich weiß nicht, ich war da noch nie. Aber ich glaube, so war das bei denen auch und so ist es auch bei uns. Wir kennen unser Publikum und unser Publikum besteht aus ganz lieben Menschen, also wirklich, die uns auch nach dem Brand den Arsch gerettet haben. Wir als Freiberufler, die gerade ihre Existenz verloren haben, also wir haben ja auch über dem Theater gewohnt, 9 Tage lang, es war richtig. Ich weiß nicht, warum wir da so ein Pech hatten. Für alle, die das nicht wissen, wiederhole ich es ganz kurz. Wir haben über unserem Theater ist die Wohnung frei geworden. Wir sind da hingezogen mit der Gedanke, dass wir da jetzt für immer oder sehr lange leben werden und dass das alles so Best-Case-Szenario ist. Und irgendjemand hat die Müllcontainer angezündet und dann ist das Feuer ausgebrochen. Und das Theater war binnen Minuten weg und die Wohnung unbewohnbar. Und Freiberufler haben sowieso Schwierigkeiten, Wohnung zu finden. Das ist super schwer für uns. Und Freiberufler, die gerade dessen Laden abgebrannt ist, also wir haben es versucht und wir waren wirklich nicht attraktiv für VermieterInnen. Und wir haben ganz lange bei meiner Mutter Asyl gemacht. Und das war sehr nett von ihr und wir hatten auch nette, gute Abende, aber es war eine Wohnung für eine Person, also es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung gewesen. Sie hat da alleine gewohnt mit ihren 2 Katzen und plötzlich waren wir da mit unseren 2 Katzen und die Katzen haben sich untereinander gehasst und es war sehr eng und meine Mutter ist auch Freiberuflerin und sie arbeitet zu Hause und es war sehr schwer, also wir haben uns nie gestritten oder so, aber ich wollte auch nicht mit 35 wieder bei meiner Mutter wohnen. Und es war eine harte Zeit und unsere Tochter, zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt, hat auch in ihrer Entwicklungsphase so etwas erlebt und war plötzlich auch eingeengt, hatte kein Zimmer mehr und es war alles sehr schwer und wir haben wirklich gedacht, wir finden keine Wohnung, wir werden keine Wohnung finden. Und jemand aus der Community hatte eine Wohnung freizugeben. Also der hat, ihm und seiner Frau hat eine Wohnung gehört und die waren dabei, da auszuziehen. Und das war so krass, weil wir hatten einfach, also gerade nach dem Brand, wir hatten so ein Glück im Unglück, dass ohne diese Community hätten wir den Wiederaufbau auch gar nicht so schnell, also das hätten wir gar nicht überlebt. Dadurch, dass wir so eine begeisterte Community hatten, die auch so treu sind und wirklich denen auch, also unabhängig von uns, dem ist das Theater auch so wichtig gewesen. Und dieses Gefühl zu wissen, weil ich habe wirklich, also so die ersten Wochen war ich komplett in eine Depression gestürzt, weil ich habe gedacht, wir haben uns so viele Sachen erarbeitet und das ist alles jetzt verbrannt. Also da waren so viele selbstgemachte Kostüme von Anna, die sie mit Mühe und Herzblut gemacht hat. Also zum Beispiel diese Fischmaske von Innsmouth, die ist weg. Oder wir hatten so viele Festplatten mit Filme, die wir gemacht haben, die sind alle weg. So viele persönliche Sachen. Und ich habe so gedacht, okay, wofür? Wofür haben wir 10 Jahre lang uns das erarbeitet? Und wofür war die Community? Das waren Menschen, das waren nicht Sachen, die nicht verbrannt waren. Die Menschen waren da. Und wir haben durch diese 10 Jahre Arbeit diese Community uns erarbeitet. Und jetzt waren sie da und die haben uns den Arsch gerettet. Es war jetzt nicht nur die Wohnung, es waren so viele andere Sachen. Und ich bin sehr dankbar für diese Community. Und ohne die hätte ich auch wirklich nicht weitergemacht, glaube ich. Oder es hätte viel länger gedauert, weiterzumachen. Und auch jetzt, wo wir, nachdem wir uns vom letzten Jahr erholt haben, haben wir jetzt dieses Jahr wieder angefangen, kleine Veranstaltungen zu machen. Wir hatten hier eine kleine Ausstellung. Und da war das so schön, die ganzen Menschen wiederzusehen. Wir hatten einen kleinen Spaziergang und da waren wieder viele Menschen dabei. Also, dass wir auch dann dadurch, durch diese Live-Veranstaltung mitkriegen, ah, da sind noch Leute, die uns immer noch irgendwie zuschauen wollen. Das ist voll schön, weil wir halt jetzt nur noch eigentlich digital, also nicht nur noch, nicht für immer, aber gerade eher digital unterwegs sind, einfach nur, um den Kontakt auch nicht zu verlieren. Und da kriegen wir nicht die Reaktion, die wir dann live kriegen. Und da wissen wir auch immer nicht, also sind viele jetzt weg, weil zum Beispiel auch der Discord war auch mal lebendiger. Zuletzt bei My Best Friend's Exorcism Ära, da war es super lebendig. Und es ist ein bisschen tot geworden. Und dann sind aber die ganzen Menschen, die im Discord irgendwie nicht mehr so aktiv sind, plötzlich bei der Ausstellung da. Und dann freue ich mich total. Dann denke ich, ja, okay, vielleicht brauchen die auch diese Live-Erlebnis, was wir auch brauchen. Und ich freue mich über diese Community. Wie gesagt, wenn ich die sehe, dann freue ich mich, dass die Menschen noch da sind. Und es ist, ich bin sehr, sehr dankbar.
Nimm uns doch nochmal mit, wie ist das denn so? Was nimmst du aus der Community wahr? Und wie ist so diese Brücke zwischen, ja, vielleicht weit entfernten Menschen, die auf dem Discord Kontakt haben können und welchen, die dann ja auch hier sind? Wie nimmst du das wahr?
Also, früher, als ich Facebook das allererste Mal entdeckt hatte, da war ich 12, 13 oder so, ich fand das so cool, weil ich war erst seit 3 Jahren hier in Deutschland. Ich war mit meiner Mutter nach Deutschland geflüchtet und ich hatte ganz viele Freunde in der Türkei, früher hatte man nicht Handys, WhatsApp, Smartphones, die ich einfach verloren hatte auch. Also am Anfang hat man sich mal Briefe geschrieben, vielleicht mal per Mail irgendwie kontaktiert. ICQ gab es ja auch noch, aber irgendwie, ja, gerade in dem Alter, also ich habe diese Connection verloren. Und ich habe mich auch als Migrantin und ja, es gibt super viele Deutsch-Türken in Deutschland, aber die waren zumindest da in dem Kreis, wo ich aufgewachsen war, alle auch Deutsche. Also die waren entweder hier geboren oder sind irgendwie die waren 3 oder so, als sie her geflüchtet sind oder nicht mal geflüchtet, ausgewandert sind. Nicht alle hatten auch so einen Background wie ich. Und daher habe ich mich auch oft einsam gefühlt und habe mein Leben in der Türkei sehr vermisst oder immer gefragt, wie wäre es, wenn wir nie gegangen wären. Und deswegen war Facebook so cool, weil ich plötzlich lauter Menschen entdeckt habe, die auch da waren, die in meinem Kopf die ganze Zeit waren und plötzlich waren sie da und da war dieser Kontakt. Und so benutzt man Social Media nicht mehr. Es ist auch nicht mehr was Besonderes, Menschen aus dem Ausland irgendwie, jeder kennt oder viele Menschen kennen Menschen aus dem Ausland und dann kann man per WhatsApp sich kontaktieren und dann vergisst man das. Es ist nicht mehr so was Besonderes. Und gerade so, also Facebook habe ich schon lange nicht mehr, weil da war mir irgendwann zu viel Quatsch und Instagram habe ich jetzt auch gelöscht, also privat, weil mich diese ganze KI-Werbung und das alles genervt hat und ich gemerkt habe, das ist nur Brainrot, also mein Algorithmus zumindest, ich verschwende meine Zeit. Und der Discord ist für mich der einzige Raum im Internet, der mir immer noch dieses Gefühl gibt von damals, was ich beschrieben habe, was ich damals zum ersten Mal mit Facebook erlebt habe. Zum Beispiel gibt es im Discord auch Leute, die nicht aus Harburg oder Hamburg kommen, die auch nicht aus dem Umland kommen, wie zum Beispiel du, sondern die richtig weit weg wohnen, aber durch Korridore oder durch die Podcasts uns irgendwie entdeckt haben. Marius zum Beispiel, ein Einzelfall, der hat uns durch die Filme entdeckt, richtig, also Jahre, Jahre vorher. Deswegen ist der für mich auch was ganz Besonderes, weil da kannte uns immer niemand und deswegen finde ich so toll, dass Marius der eine ist, der uns durch die Filme entdeckt hat vor 8 Jahren oder so und bis heute geblieben ist, der Medienhobbit. Und diese Leute, es gibt so ein paar Leute, die uns irgendwie halt im Internet entdeckt haben und im Discord aktiv waren und einfach durch den Austausch im Discord dann sich einfach mal getraut haben oder was heißt getraut, sich mal die Zeit genommen haben, was nicht leicht ist, wenn man ganz weit weg wohnt, nach Harburg zu kommen und sich das anzugucken. Die kommen dann nicht so oft wie jemand aus Harburg, klar, aber kommen dann so 1-2 Mal im Jahr und das ist halt auch was Besonderes. Dieser besondere Kontakt, den ich früher vor über 20 Jahren zum ersten Mal auf Facebook gespürt habe, den habe ich immer noch bei unserem Discord. Und das ist für mich so was Besonderes.
Ja, gibt es in deiner Arbeit, seitdem du jetzt beruflich damit unterwegs bist oder seitdem du dich für Theater und für Kunst begeistert hast, etwas, was du vielleicht heute anders siehst als am Anfang deiner Reise?
Also vieles, weil ich habe angefangen, mich dafür zu begeistern, als ich 6 oder so war. Ich weiß, dass ich zum Beispiel aus dem McDonald's Happy Meal so eine, wie nennt man das, diese Lupe? Nee, diese, nicht Lupe, sondern was man, Opernglas, genau. Ich hatte so ein aus meinem Happy Meal ein Opernglas, so ein Plastik-Opernglas. Und damit habe ich damals meinen Vater und seine Frau ins Theater gebracht und habe gesagt, wir müssen jetzt in dieses Theater. Da spielt der krasse Schauspieler Haluk Bilginer mit. Ich will das live sehen. Also ich war das 6-jährige Mädchen, das ihre Eltern dahin angeschleppt hat. Und dann habe ich meine McDonald's, wie heißt das denn? Opernglas, genau, sorry. Dann habe ich mein McDonald's, weil ich habe die ganze Zeit, weil das halt in der Türkei passiert ist, das Türkische im Kopf, Opernglas rausgeholt und habe mich dabei sehr intellektuell gefühlt und den großen Schauspieler Haluk Bilginer zugeschaut. Das war schon, hat so früh angefangen bei mir, also auch mein Interesse für Theater. Ich weiß nicht, was ich anders sehe. Ich habe schon immer gedacht, das ist, was ich machen muss. Und vielleicht habe ich mal, das habe ich aber auch nicht als Kind so gedacht, vielleicht habe ich mal als Teenager irgendwie davon geträumt, ein großer Superstar zu werden. Und ich war auch tatsächlich sehr oft sehr frustriert, als ich Anfang 20 war und angefangen habe. Und ich habe so oft bei Castings vorgesprochen, wo ich zum Beispiel in die finale enge Auswahl gekommen bin. Das ist mir sehr oft passiert und dann hat es nicht geklappt. Also ich wurde zum Beispiel eingeladen, die Leute waren begeistert und dann haben die nach einem Monat später gesagt, ja, du und noch 3 andere kommen nochmal und das habe ich so oft erlebt. Also ich war irgendwie immer sehr gut, aber nie gut genug. Ich war nie die erste Wahl. Und das habe ich wirklich so 10 Jahre lang sehr oft erlebt. Das hat mich so frustriert, so oft. Und hat auch am Ego gekratzt und alles. Und ich habe irgendwie immer so gedacht, ich brauche diese Bestätigung, dass mich mal, keine Ahnung, eine Krimisendung für eine Hauptrolle besetzt. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es nicht etwas, was ich privat gucke. Und das wäre halt wirklich einfach nur das, also es haben ja auch viele Castings geklappt und so, aber so was Großes hat noch nie geklappt. Und ich glaube, was ich jetzt anders sehe, ist, dass ich das gar nicht brauche. Also ich glaube, dass ich oft auch nicht passe irgendwie zu solchen Settings. Und also ich, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel für so Nebenrollen oder für Episodenrollen eingeladen werde, dann habe ich auch immer eine gute Zeit. Ich würde das auch überhaupt nicht schlecht reden wollen. Ich finde das immer sehr nett und es macht Spaß. Aber ich, mein Kopf ist, also ich glaube, es würde mich auch langweilen oder nicht erfüllen, wenn ich jeden Tag zum Beispiel bei Notruf Hafenkante eine Polizisten spielen würde. Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, dass ich einfach irgendwie, dass mal ein Casting klappt, deswegen, ich will das nicht schlecht reden, aber ich glaube, auf Dauer würde mich das niemals so erfüllen wie das Miskatonic Theater und diese Community, weil ich halt so viel Kontrolle habe auch beim Miskatonic Theater. Und wir auch dadurch, dass wir nicht so krass durchgefördert sind, auch vieles einfach machen können, ob jetzt im Genrebereich oder in unseren politischen Aussagen oder auch in unserer Quirkiness, das würden wir gar nicht machen dürfen. Und ich glaube, das sehe ich heute anders, dass ich nicht für Erfüllung sowieso nicht, aber auch nicht für mein Ego irgendwie einen Job brauche, wo ich eine Hauptkommissarin bei einer grauen Krimisendung spiele. Ja. Ohne das aber schlecht machen zu wollen.
Ja, vielen Dank, Nisan. Und wir haben in unserem Podcast ja die Besonderheit, dass ich Menschen treffe und dass diese Menschen auch eine Frage zumindest mich interviewen dürfen, weil ich natürlich neugierig bin, was du vielleicht auch über mich wissen möchtest.
Das heißt, ich kann einfach irgendwas fragen. Genau. Ja, dann würde ich gerne eigentlich die erste Frage, die du mir gestellt hast, dir stellen. Also ab wann wusstest du, dass du Pastor werden willst? Bist du da irgendwie reingeboren? Also ist deine Familie, ist dein Papa Pastor gewesen oder deine Mama Pastorin? Oder hast du dir das selber ausgesucht? Also was heißt selber ausgesucht? Oder bist du selber draufgekommen ohne, ich würde mich interessieren, wie das bei dir angefangen hat, weil du machst das ja auch sehr leidenschaftlich, was du machst. Habe ich den Eindruck zumindest.
Ja, danke schön. Ja, ich habe interessanterweise, komme ich nicht aus dem Pfarrhaus, wie man bei uns immer so sagt. Meine Mama war Grundschullehrerin und mein Vater war selbstständiger Elektriker und hat viel mit Computern gemacht. Und es ging uns jetzt auch nicht immer so gut. Ne? Also es war jetzt nicht groß, das war jetzt nicht Prestige. So. Ich bin aufgewachsen in Hagen bei Dortmund und ich habe eigentlich erst ganz viel Begeisterung für so diese Welt der Informatik gehabt. Das habe ich so ein bisschen von meinem Papa genommen. Ne? Dieses Rumfrickeln mit Computern und gucken, wie das funktioniert und das alles. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Also ich wollte immer irgendwas mit Computern machen. Und dann habe ich meine Konfizeit gehabt und in der Konfizeit, da war ich so 12, 13. Da hatte ich ziemlich viel Struggles mit meinen Eltern. Also meine Mama, da ging es da nicht so gut. Und es hat dann schon ziemlich anspruchsvoll, also über so Dinge wie Pubertät hinaus war das schon sehr anspruchsvoll. Und dann hat die Kirchengemeinde, in der ich war, da war ein Pastor, Pastor Heuer, der hat das wirklich einfach irgendwie so ein bisschen aufgefangen. Der hat einen netten Konfi-Unterricht gemacht, der hat sich dann auch so neben dem Ganzen so ein bisschen Zeit genommen, hat das ernst genommen und hat mir so Zeit geschenkt. Und ich glaube, er hat mir dann aufgegeben, weiß ich nicht, Gemeindebrief und wo ich da noch mitgewirkt habe, hat mir irgendwie auch gezeigt, so ja, irgendwie, obwohl es vielleicht auch manchmal doof war, wie es mir zu Hause ging, hatte ich so einen sicheren Hafen, wo ich hin konnte. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, so irgendwie, ja, das ist was, das möchte ich Menschen zurückgeben. Also, dass ich gemerkt habe, ja, Pastor sein ist eigentlich eine coole Sache. Also, da kann man ja viel bewirken. Und dann habe ich immer so ein bisschen überlegt, so werde ich jetzt Theologe und mache ich so Computerhobby oder werde ich Informatiker und mache halt irgendwie, keine Ahnung, ehrenamtlich in der Kirche mit. Ich habe also bis zum letzten Moment überlegt, okay, was wird das? Und dann habe ich irgendwann kurz vor dem Einschreiben in Göttingen gesagt, so, okay, ich mache jetzt Theologie. Also ich habe auch viele Struggles gehabt, wo ich gedacht habe, so, ich schmeiße jetzt hin, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ich mit Menschen zu tun habe, die halt auch für etwas stehen, die an irgendwas Bock haben, dann möchte ich das unterstützen und ich möchte das irgendwie zurückgeben. Also ich möchte irgendwie der Pastor sein, den ich mir immer gewünscht hätte, den ich vielleicht immer gebraucht hätte und den vielleicht andere brauchen.
Ja, danke schön. Danke für deine Antwort und danke für das Interview. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die Folge.
Ja, Nisan, danke, danke, danke für dieses Gespräch und dafür, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast und deine Begeisterung, dass du uns an deinem Herzblut teilhaben lässt. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie gerne an jemanden weiter, der oder die Kultur nicht einfach nur konsumiert, sondern mit anderen erleben möchte. Feedback, Gedanken, Widerspruch, dann gerne bei Instagram an den Elektropastor. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal bei Elektropastor trifft. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.